Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, Abvers 12. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, irgendwie sind wir alle hierher gekommen. Im Kinderwagen, zu Fuß, mit dem Fahrrad, Moped, Motorrad, Auto oder so. Kinderwagen, Handwagen, Fahrräder, Motorräder, Autos, alle haben Räder. Aber es gibt einen Unterschied. Die einen muss sich mit eigener Kraft bewegen. Die anderen haben Motorkraft. Und das ist manchmal etwas angenehmer. Jedenfalls denke ich, sind wir alle dafür dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, uns auch mit Motorkraft fortzubewegen und wenn es mit Bus und Bahn ist. Natürlich ist es sehr gesund, selber zu gehen oder Fahrrad zu fahren und sich aus eigener Kraft möglichst viel zu bewegen. Man kommt eben nur damit an Grenzen. Also was so die Entfernung angeht und auch die eigene Energie. Ich selber möchte nicht mit dem Fahrrad nach Chemnitz fahren, obwohl es welche gibt, die das regelmäßig tun. Ich möchte auch nicht nach Chemnitz laufen, obwohl es da auch jemanden gibt, der das macht. Nee, ich mache das lieber anders. Ich habe nur mal mein Moped von Stolberg nach Chemnitz geschoben und seitdem weiß ich den Unterschied, wenn man etwas in eigener Kraft bewegen muss oder wenn so ein Ding auch fährt und der Motor funktioniert. Zu unserem Predigttext. Er macht deutlich, Christ im neutestamentlichen Sinne ist jemand, der entscheiden kann, will ich aus eigener Kraft und auf eigene Weise leben oder aus Gottes Kraft und auf Gottes Weise. Und zwischen beiden Lebensweisen bestehen große Unterschiede. Ich kann aus eigener Kraft leben, also aus meinen eigenen Möglichkeiten, die mir von Natur aus gegeben sind. Die Bibel nennt das Fleisch, meint also nicht nur die Muskelmasse und Fettreserven, sondern alles, was ich so aus eigener Kraft mit meinen Möglichkeiten, die mir Gott oder die mir die Natur zuletzt gegeben hat, was ich da erreichen kann. Und das ist sehr viel. Nur, wenn ich allein daraus lebe, aus der Natur, dann werde ich, wie die Natur, sterben. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen, steht hier. Eigentlich, das seid ihr schon im Begriff zu sterben. Mitten dabei. Der Mensch bringt aus eigener Kraft sehr viel zustande. Nur eins nicht. Wirklich dem Willen Gottes gemäß zu leben. Dem Neuen Testament gemäß zu leben. Viele versuchen das trotzdem, na klar. Und merken dann aber, wenn sie ehrlich sind, dass sie ganz schnell an ihre Grenzen kommen. Das heißt, man kann damit sehr verschieden umgehen und sehr verschieden reagieren. Die einen sind stolz auf das, was sie immerhin schaffen und sehen dann auf die anderen herab, die da nicht so gut sind, die da nicht so fromm sind und übersehen, was ihnen selber fehlt. Andere resignieren und geben auf. Wieder andere sagen, ach, das ist doch ganz einfach. Was ich kann, was ich schaffe, das tue ich. Und für das andere gibt es schließlich Vergebung. Wir sind allzumal Sünder, ist doch normal. Und wieder andere leben nach dem Grundsatz, na, so wie es in der Bibel steht, kann es ja auf keinen Fall gemeint sein. Wir wissen das doch heute dank der Wissenschaft alles viel besser. Und dann passen sie die Bibel auf mehr oder weniger wissenschaftliche Weise ihrem Niveau an und leben nach ihrer zurechtgestutzten und kalorienreduzierten Bibel. Das Problem bei all diesen Versuchen und Methoden ist, was ich aus eigener Kraft erreiche, auch in Frommsein, findet vielleicht die Anerkennung der Menschen und ist vielleicht gesellschaftlich akzeptiert oder sogar hoch anerkannt. Aber es findet nicht die Anerkennung Gottes. Es führt nicht zum Ziel, sondern zum Tod. Leben aus eigener Kraft, Leben nach dem Fleisch führt zum Tod. Aber das brauchen wir ja nicht. Die andere Möglichkeit, die ein Christ im neutestamentlichen Sinne hat, er kann aus der Kraft Gottes leben. Er kann aus den Kräften und Möglichkeiten geben, die ihm Gottes Geist gibt. Und die Bibel nennt das dem Geist entsprechend leben oder vom Geist Gottes geleitet werden. Der Geist Gottes ist wie Gott ewig und wenn er mich bestimmt, habe ich ewiges Leben. Der Nachteil eines Nichtchristen ist, er kann bei aller Mühe nur aus eigener Kraft leben. Der Vorteil eines Christen ist, er ist nicht mehr dem Fleisch verpflichtet, steht hier. Er muss sich davon nicht mehr abhängig machen. Er muss daran nicht mehr gebunden sein. Er kann weiter nach dem Fleisch aus dem eigenen Leben, muss es aber nicht mehr. Er kann entscheiden, ich gebe dem Geist Gottes Raum und lebe ihm gemäß. In seiner Kraft töte ich, lass nicht mehr zur Wirkung kommen, was Gottes Willen widerstrebt. Das ist kein Kinderspiel, aber es ist möglich. Und es ist ernst, weil es um Leben oder Tod geht. Paulus sagt, entweder ihr lebt nach dem Fleisch aus eigener Kraft, dann werdet ihr sterben müssen, dann sitzt euch der Tod schon in den Gliedern, oder ihr lebt mit dem Heiligen Geist und tötet in seiner Kraft die Praktiken, die Gott widerstreben, dann werdet ihr leben. Mit dem Heiligen Geist leben kann natürlich nur jemand, der ihn empfangen hat. Und das konnte Paulus hier selbstverständlich voraussetzen bei den Christen, an die er schreibt. Er stellt ja fest, ihr habt den Geist der Sohnschaft ganz wörtlich, ihr habt den Geist der Sohnschaft, der euch zu Söhnen Gottes macht, empfangen. Und im Griechischen ist klar, ihr habt diesen Geist zu einem bestimmten Zeitpunkt empfangen. Das lässt sich sagen, wann das war. Das heißt, diese Christen hatten ihr persönliches Pfingsten erlebt. Und da liegt möglicherweise bei uns ein Problem. Natürlich leben wir historisch gesehen nach Pfingsten. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Er ist da, schon lange. Aber was Gott sozusagen heilsgeschichtlich getan hat, einmal für alle und für immer gültig, das sollte ja und darf unsere persönliche Geschichte werden, zu unserer Geschichte werden, dass wir damit unsere Geschichte haben. Zum Beispiel, dass Jesus in uns geboren wird, in unserem Herzen, Weihnachten. dass wir persönlich erleben, wie es ist, wenn wir Schuld vergeben und abgenommen wird, wirklich ausgelöscht wird, Karfreitag. Dass wir erleben, dass Gottes Leben stärker ist als alles andere, Ostern. Und dass wir eben mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und mit seiner Kraft in Berührung kommen, Pfingsten. Wenn Sie mal durchs Gesangbuch blättern, so ab Weihnachten, da können Sie eine interessante Entdeckung machen. Kein Weihnachtslied bittet darum, dass doch Jesus bitteschön geboren werden möchte und zur Welt kommen möchte. Kein Passionslied bittet, dass Jesus doch bitte für unsere Sünde endlich sterben und uns erlösen möchte. Kein Osterlied bittet, dass Jesus doch endlich von den Toten auferstehen möchte. Aber jedes Pfingstlied mit einer Ausnahme bittet, dass Gott doch seinen Geist ausgießen möchte und dass dieser Geist doch bitte kommen möchte. Also, nahezu alle Pfingstlieder bitten darum, dass Pfingsten endlich kommen möchte. Keinem Christen der ersten Generation wäre es eingefallen, für sich selber so zu beten oder zu singen. Merkwürdig. Sind unsere Pfingstlieder falsch? Oder zeigen sie an, dass wir hier tatsächlich Nachholbedarf haben? Gott hat seinen Geist ausgegossen. Wir können ihn empfangen. Das gilt. Wenn unsere Regierung etwas beschlossen hat, zum Beispiel, es gibt für jedes Kind so und so viel Kindergeld oder für Studenten gibt es BAföG nach den und den Sätzen, dann gilt das. Aber davon habe ich es noch nicht. Wenn ich es haben will, muss ich einen Antrag ausfüllen. Und den auch abgeben. Und wenn der dort eingeht, dann wird geprüft, ob ich alle Voraussetzungen erfülle, ob die Kinder da sind oder ob ich wirklich studiere. Und wenn das der Fall ist, dann bekomme ich das, was mir zusteht und was gilt. Ich muss also selber aktiv werden. Machen wir auch, wenn wir nicht dumm sind. Es wird uns nicht einfach hinterhergeworfen. Ich bekomme es nicht automatisch. Und das ist im Geistlichen ganz genauso. Im Neuen Testament steht, was Gott gegeben hat, was er gibt, was gilt, was ich empfangen kann. Da hat er sein Testament gemacht, buchstäblich drauf. Das ist in Kraft. Und das alles ist Gnade, sein Geschenk. Ich kann mir es schenken lassen, aber ich empfange es durch den Glauben. Der muss dazukommen. Das bedeutet, ich vertraue dem, was Gott sagt, es gilt tatsächlich, und ich komme zu ihm im Glauben, sage ihm das im Gebet, sage, was ich empfangen möchte und empfange es. Und so wie wir beim Staat oder bei manchen Formularen manchmal Beratung und Hilfe brauchen, wie mache ich denn das, wie fülle ich das aus und wo gebe ich das ab und so, so brauchen wir in geistlichen Dingen manchmal seelsorgerliche Begleitung, wie mache ich das, wie komme ich dahin, was in der Bibel steht, ich habe es noch nicht, hilf mir mal. Und dann darf ich mir helfen lassen. Und so darf ich Gottes Geist empfangen. Und wer ihn hat, ist dessen gewiss. Und das hat viele und vielfältige Auswirkungen. Paulus beschreibt hier einige, ich fange mal von hinten an. Der Geist Gottes selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist oder er bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und damit auch Gottes Erben, Miterben Christi. Also, Gottes Geist schenkt eine ganz tiefe Gewissheit im Herzen, Gott ist mein Vater und ich bin sein Kind. Für immer. Ganz sicher. Und das hängt nicht von meinem Benehmen ab. Meine Kinder waren immer meine Kinder, egal wie sie sich benommen haben. Und sie sind es heute noch. Und das stand und steht nie zur Debatte. Sie werden wohl am Ende auch mal meinen, unseren Kram erben. Das ist zwischen Eltern und Kindern so. Und so gibt der Geist Gottes diese tiefe Gewissheit im Herzen, die niemand geben, aber auch niemand nehmen kann. Was auch geschieht, was ich auch tue oder nicht tue, was ich auch sage oder nicht sage, ich bin Gottes Kind. Gott ist mein Vater. Und er meint es gut mit mir und er beschenkt mich gerne und will für mich das Beste. Und auf mich wartet ein unbeschreiblich herrliches Erbe, das ich mit Jesus Christus teilen kann. Und so wie mich meine Kinder nicht mit sehr geehrter Herr Zeibich oder gar noch Herr Pfarrer anreden, sondern immer noch mit Papa, genauso bringt uns der Geist Gottes dazu, dass wir zu Gott Papa sagen können und sagen, aramäisch Abba, das heißt Papa, diese ganz kindliche, intime, persönliche Anrede. Jesus hat so gebetet und der Geist Gottes betet so in uns. Und wenn er in uns Raum hat, wenn er unser Beten leitet, dann können und werden wir ebenso beten. So steife, umständlich, hochmerkwürdig formulierte Gebete sind nicht vom Geist Gottes inspiriert. Die kommen aus einem Sklavengeist der Furcht, der eigentlich längst vergangen sein müsste, sagt Paulus. Manche Gebete sind so, wie wenn ein Sklave am Königshof etwas erbettelt und dann muss er sämtliche Höflichkeitsformeln verschraubt da irgendwie darbringen, damit er irgendwie am Ende das vielleicht ausdrückt, was er will. Keiner versteht es am Ende mehr. Paulus sagt, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, im Urtext steht krächzen, ganz wörtlich, das heißt spontan ausrufen, Papa, Abba. Das Ganze meint jetzt nicht Kumpelhaftigkeit und Respektlosigkeit. Gott ist nicht meinesgleichen. Aber hast du zu Gott wenigstens schon mal Vati gesagt, sagen können? Vielleicht sogar Papa. Wie wäre es, wenn du das mal probierst? Gibt es da in deinem Herzen eine Resonanz? Ja, endlich, endlich, endlich betet er so, wie ich es schon immer wollte oder sie. Da könnte ganz viel Heil werden in dir, weil du so in die unmittelbare Nähe deines Gottes kommst. Und genau dafür ist Gottes Geist da, dass wir Gott unmittelbar nahe sein können. Dafür gibt es ihn. Und so steht hier noch, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das treibt klingt jetzt so nach Drängen und Hektik machen und Schieben. Besser und genauer wäre zu übersetzen, wie viele vom Geist Gottes geleitet oder geführt werden, die sind Söhne Gottes. Und dieses Leiten oder Führen durch den Geist Gottes geht ungefähr so, wie man einen Blinden oder Taubblinden führen sollte. Ich habe da einige Übungen drin. Also man sollte ihn ja nicht vor sich herschieben, das ist brutal. Sondern man geht einen halben Schritt voran. Der Blinde oder Taubblinde legt seinen Arm hier in meinen Arm und dann merkt er einfach, wo ich hingehe. Wenn es hoch geht, dann nehme ich den Arm ein kleines bisschen hoch und er weiß, jetzt muss ich nach oben gehen, Treppe zum Beispiel. Wenn Schluss ist, mache ich einen kleinen Absatz und er weiß, Treppe ist zu Ende, ich muss nichts erklären. Wenn es runter geht, nehme ich den Arm vorher ein bisschen runter und er weiß, es geht runter. Wenn Schluss ist, mache ich wieder hoch, er weiß, Schluss. Oder rechts oder links, ich muss gar nichts sagen. Und so können wir durch, von mir aus auf den Kirchturm klettern, über Stock und Stein gehen. Und das funktioniert. So kann man einen Blinden führen. Und so ähnlich führt Gottes Geist. Er hat den Überblick über alles, er sieht viel mehr als ich, er sieht alles, worauf es ankommt, ich bin da blind dagegen und auch taub. Er ist da viel weiter und dann führt er sehr sanft. Ich muss nur auf Tuchfühlung mit ihm sein, sozusagen, meinen Arm dran haben. Und dann so spüren, wohin er führen möchte. Ich kann das auch leicht verpassen. Und ich kann mich auch schnell von seiner Hand losreißen. Oder ich werde immer sensibler, seine sanfte Art zu spüren und lerne so mehr und mehr, ihm zu folgen, wohin er führt. Woran und wie kann ich das merken? Da gibt's jetzt keine Patentrezepte, weil das eine sehr persönliche Beziehung ist zum Geist Gottes. Nur so viel, wenn er da ist und wenn er etwas bestätigen kann, wird da immer ein tiefer Friede sein und es wird so etwas wie Licht da sein. Und wenn er mal nicht einverstanden ist, dann wird es vielleicht tief innen so eine Art Widerstand oder Unruhe geben oder es wird irgendwie dunkler vor den inneren oder äußeren Augen. Er kann auch bestimmte Eindrücke geben. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, reicht jetzt die Predigt nicht. Aber klar ist, wenn ich dieser Leitung des Geistes folge, dann folge ich automatisch Jesus Christus nach. Denn auch er hat sich von diesem Geist leiten lassen, Schritt um Schritt. Das ist beschrieben. Wir müssen so nicht leben. Aber wir können es. Christen, die den Heiligen Geist empfangen haben, haben immer wieder die Wahl, ich möchte fast sagen, jede Minute die Wahl. Lebe ich jetzt aus meiner eigenen Kraft und Natur und agiere und reagiere ich daraus und oft genug tue ich das, auch ich, ganz klar, ist so, leider. Oder lebe ich aus Gottes Kraft und seiner Natur, aus seiner Natur heraus, das heißt, reagiere ich und agiere ich dem Geist Gottes entsprechend, der mich führt. Das Leben aus mir selbst führt zum Ende, ganz am Ende zum Tod. Und das Leben mit dem Geist Gottes führt zum Ziel, zum Leben im vollsten Sinn des Wortes, zum ewigen Leben. Lies, leb und lerne Römer 8. Dann zeigt sich bei dir Gottes Macht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort, nirgends als von dir allein kann ich recht bewahret sein. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass wir durch Jesus Christus deine Kinder sein dürfen und dass der Heilige Geist das in unseren Herzen ganz fest macht. So sind wir in dir geborgen, von dir geschützt und so willst du uns an deiner guten Hand führen. Bitte zeige uns immer mehr, was dein Geist für unser Leben bedeutet. Er bringt deine Liebe in unsere Herzen. Durch ihn willst du uns führen und gibst uns deine Kraft und Klarheit. Er in uns ist stärker als alles, was Angst macht und niederdrückt oder von dir wegbringen will. So vertreibe du aus uns, was uns knechtet oder auf falsche Wege bringt. Oder bringen will. Hilf uns zu unterscheiden, was von dir kommt und was nur aus uns selber ist. Sei du die Mitte, um die sich alles ordnet und heil wird. Erlöse uns von allem falschen Getriebensein, von allem falschen Streben in eigener Kraft, das so oft zur Erschöpfung und am Ende zum Tod führt. Erwecke deine Gemeinde, dass sie in deinem Geist der Welt und ihren Nöten dienen kann. So werden Menschen zu dir finden, bis du kommst und alles heil machst. Amen.